Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Gab's das schon immer oder sind die Beleidigungen, die Gemeinheiten, die Hässlichkeiten, die sich Menschen heute gegenseitig antun, in den vergangenen Jahren mehr geworden? Eine Frage, die ich mir ab und an stelle, wenn ich im Park unterwegs bin, in der U-Bahn, auf dem Parkplatz, am Supermarkt oder in der Schlange an der Bäckerei, wenn da gepöbelt, beleidigt, gedroht wird. Darüber kann ich sprechen mit Annalena von Hodenberg, die unsere Gesellschaft analysiert und die sich mit ihrer Organisation HateAid vor allem gegen Hass im Netz engagiert. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Schreil. Ich freue mich, hier zu sein.
Was sagen Sie zu meinem Gefühl, zu meinem Empfinden? Sind diese Aggressionen im Alltag mehr geworden?
Ich würde sagen, das ist ein Empfinden, was ganz viele Menschen teilen. Ich teile das persönlich auch. Richtig messen können wir das nicht. Es gibt keine belastbaren Studien, die sagen, es ist mehr geworden. Wir haben Anfang des Jahres mit dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz eine repräsentative Studie gemacht, wo wir Menschen gefragt haben, haben sie das Gefühl, dass der Hass im Netz zugenommen hat? Und da haben über 80% gesagt, ja, dass sie das haben. Also das kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen, dass Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass die Stimmung aggressiver geworden ist.
Und das, obwohl wir ja gleichzeitig eine viel liberalere, ich sage immer dieses Wort, wokere Gesellschaft geworden sind.
Ich würde sagen, das ist nur ein halbes Bild. Ne? Wir sind, also ich würde jetzt auch woke, so, das würde ich jetzt auch so nicht sagen, aber ich würde sagen, dass durch, vor allen Dingen auch durch die sozialen Medien, wir erstmal uns sehr viele Stimmen, die wir vorher vielleicht nicht gehört haben, die vielleicht nicht, wie ich jetzt hier ins Radio eingeladen wurden, dass die jetzt einfach auch die Möglichkeit haben, ihre Themen selber zu senden und ihre eigenen Sendechefinnen zu sein. Und dass das unsere Gesellschaft auf jeden Fall erstmal bereichert hat und demokratischer gemacht hat. Und gleichzeitig ist es so, dass eben auch andere Stimmen laut geworden sind, nämlich Stimmen, die gegen Bürgerrechte sind, die eigentlich diese Demokratie in diesem Land abschaffen wollen, die auch ganz viel Wut haben über Dinge, die sich verändert haben oder die sich gerade verändern. Und deswegen ist eben zu sagen, dass wir eine vielleicht offenere Gesellschaft geworden sind, eben nur das halbe Bild, weil wir gleichzeitig eben auch diese andere Strömung haben. Und das ist ja das, was wir auch die ganze Zeit sehen und was sich auch in Wahlergebnissen jetzt in der letzten Zeit ja auch nicht nur in Deutschland abgebildet hat, dass wir einfach so eine massive Polarisierung in der Gesellschaft sehen. Und das, was eben mein Thema ist, ist, dass da nicht mehr viel Raum ist, um miteinander eigentlich ins Gespräch zu kommen. Und dass sich dann oft einfach angeschrien wird. Und da kommen wir dann wieder zurück zu den Aggressionen, die Sie da wahrgenommen haben.
Annalena von Hodenberg ist Mitbegründerin von HateAid, ihre eigene Sendechefin.
So haben Sie es
gerade gesagt. HateAid, eine Organisation, die Menschen, die von Hass betroffen sind, hilft und die in der Politik und der Justiz eben für wirksame Strategien gegen Hass im Netz wirbt. Sie haben gerade gesagt, 80% hatten bei Ihrer Befragung gesagt, dass der Hass im Netz zugenommen hat. Sie haben gerade sogar nochmal nachgeguckt. Es sind noch mehr.
89% sind es tatsächlich, ja.
Dann kommt dazu, dass, das steht da auch, 82% gesagt haben, dass der Hass im Netz die Vielfalt in unserer Gesellschaft gefährdet. Wer ist denn von diesem Hass im Netz hauptsächlich betroffen?
Das haben wir uns auch in dieser repräsentativen Befragung angeguckt. Und es sind vor allen Dingen Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund. Es sind Frauen. Und es sind Menschen, die zur queeren Community gehören. Das sind die, die angeben, schon mal selber Hass im Netz erlebt zu haben. Und dann haben wir auch noch in der Studie gefragt, und das finde ich ist eben auch noch sehr bezeichnend und interessant, gegen wen haben Sie denn schon mal Hass im Netz gesehen? Gegen wen haben Sie das denn schon mal wahrgenommen? Und da sind an allererster Stelle PolitikerInnen. Danach kommen auch JournalistInnen, AktivistInnen, aber eben an allererster Stelle PolitikerInnen tatsächlich.
Warum ist das so?
Ja, es ist natürlich erstmal so, dass sie durch den digitalen Raum, durch die sozialen Medien auch erstmal eine Möglichkeit haben, viele Menschen eben auch, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, eine Möglichkeit haben, eben auch PolitikerInnen vielleicht auch ganz persönlich eben anzugehen. Viele PolitikerInnen haben ja zum Beispiel auf X noch, auch BundespolitikerInnen hatten ja auf X noch ganz lange eben ihren eigenen Twitter-Account, haben den auch selber betreut. Also die Projektion, die Fläche ist eben, diese Projektionsfläche ist da. Aber wir sehen auch, dass eben sehr, sehr gezielt digitale Gewalt, Hass im Netz, also wirklich so, und also da spreche ich halt wirklich auch so von Angriffen von so zwischen 6.000 und 10.000 Kommentaren an einem Tag, die dann eben über Leute hineinprasseln, Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen, dass die eben auch als ein politisches Mittel benutzt werden, um Menschen anzugreifen, um Menschen zu traktieren und um sie so lange unter Druck zu setzen, bis sie eben zu bestimmten Themen sich nicht mehr äußern oder am liebsten, bis sie einfach schweigen und sich aus diesem Raum zurückziehen.
Also werden jetzt in meiner Sichtweise, wenn Sie mir das so erklären, Menschen attackiert, die Haltung zeigen, die Haltung haben.
Genau, die zu einem bestimmten Thema sich äußern. Es gibt auch Reizthemen. Das sind vor allen Dingen Klima, das Feminismus, Rechtsextremismus und dann Reizthema Nummer eins, wie Sie sich sicher denken können, ist Migration. Und dann gibt es so Themen, die eben, ja, saisonale Reizthemen, würde ich jetzt mal sagen.
Also die kommen und gehen.
Corona, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, jetzt der Konflikt in Gaza, das sind eben dann so, genau, sind Reizthemen, wo sie, also wo während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, wenn sie sich dazu Corona zum Impfen geäußert haben, dann und pro Impfen geäußert haben, dann konnten sie davon ausgehen, dass sie massiv angegriffen werden, während das jetzt nicht mehr so der Fall ist.
Wir leben in einer Demokratie, jeder darf seine Meinung äußern, aber eben in einem bestimmten Rahmen. Und darum geht es Ihnen ja. Wie sieht dieser Hass genau aus? Wie weit geht es?
Genau, das ist wichtig, dass Sie das nochmal gesagt haben. Wir leben in einer Demokratie und hier herrscht Meinungsfreiheit und die ist auch grundgesetzlich, ist die festgelegt für uns alle. Aber die Meinungsfreiheit hat eben Grenzen und diese Grenzen liegen im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Also wenn, um das jetzt mal runterzubrechen, weil ich bin ja auch keine Juristin, deswegen kann ich das auch so erklären, dass andere Leute, die nicht Juristin sind, das auch verstehen. Wenn das noch einen Sachzusammenhang hat. Also wir beide streiten uns erhitzig über ein Thema, Sie sind da völlig anderer Meinung, ich polemisiere da vielleicht auch ein bisschen, Sie vielleicht auch. Aber wenn das einfach gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat und ich einfach nur noch Sie als Person fertig mache, wenn ich Sie angehe, wenn ich anfange, über Sie Lügen zu verbreiten, dann ist das eben nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern dann versuche ich einfach nur noch Sie als Person eben fertig zu machen. Und da sind eben, und andere Rechte, die Sie haben, einzuschränken. Und da sind eben die Grenzen der Meinungsfreiheit. Und das ist eben genau das, was wir vor allen Dingen im digitalen Raum sehen. Wir sehen, dass Menschen massiv persönlich beleidigt werden. Frauen werden sexualisiert vor allen Dingen beleidigt. Es wird auf ihre Körperlichkeit abgestellt. Das kann man sich sicher denken, wie das dann funktioniert. Sehr unangenehm. Dann rassistische Beleidigungen sehen wir. So, das ist so dieser ganze Unterboden. Und dann geht's eben weiter. Dann wird verleumdet. Es werden Lügen verbreitet. Da können Sie ganze Karrieren zerstören, ne? Wenn Sie verbreiten, jemand hat eine Affäre oder hätte irgendwie Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen und so weiter. Das ist, gerade wenn Sie ein politisches Amt haben, Lokalpolitik oder so, ist das wirklich massiv. Und dann geht das so weiter. Dann kommen Bedrohungen. Wir sehen Morddrohungen, Vergewaltigungsandrohungen. Wir sehen, dass persönliche Daten veröffentlicht werden und das ist extrem unangenehm, wenn Ihre Privatadresse plötzlich im Netz ist und dann auch noch jemand vorbeifährt und vielleicht ein Foto von Ihrem Klingelschild macht, dann geht das schon so in den ganz, und das auch noch postet, dann geht das so in den ganz höchstpersönlichen Bereich, die Kinder bedroht werden, die Eltern bedroht werden, wenn der Arbeitgeber plötzlich angeschrieben wird auf den sozialen Medien. Also es ist wirklich so eine ganz, ganz große Bandbreite, wie man eben andere Leute traktieren kann. Und deswegen sprechen wir auch nicht mehr so viel von Hass im Netz, sondern eher von digitaler Gewalt.
Kommt diese digitale Gewalt eher von weiblichen oder männlichen Absendern?
Auch das können wir nicht genau sagen. Es gibt nämlich auch dazu nicht wirklich belastbare Studien. Wir können nur das sagen, was uns die Strafverfolgungsbehörden sagen. Und die Strafverfolgungsbehörden, also wir arbeiten ja mit mehreren spezialisierten Staatsanwaltschaften auch in Deutschland zusammen, vor allem mit der ZIT in Hessen. Und die können natürlich nur Aussagen machen über das Hellfeld, also die eben auch erwischt werden, wo man Täter identifizieren kann. Und das sind vor allen Dingen männliche, ab 50 weiße Männer.
Die Angst vor dem anderen haben, vor dem Neuen, vor etwas, das sie nicht kennen? Was vermuten Sie? Was haben Sie recherchiert? Woher kommt dieser Hass? Ich habe die Vermutung, dass er auf Ängsten aufbaut.
Ja, also natürlich, Aggression hat immer was mit Angst zu tun. Das haben Sie in jedem Bereich. Ne? Menschen, die unsicher sind, die ängstlich sind, die sich auch angegriffen fühlen, sind auch aggressiv. Aber ich muss nochmal sagen, also man muss wirklich vorsichtig sein, man darf das nicht pauschalisieren. Ne? Da gibt es, das hat auch immer was mit der persönlichen Lebenssituation zu tun. Natürlich gibt es eine Tendenz zu sagen, dass eben sich die Welt verändert, dass es eben mehr Stimmen gibt, dass auch, wenn Sie sich angucken, ich bin ja eine Frau, meine Großmutter, die durfte in den 60er Jahren nicht mal alleine mieten, die musste ihren Mann fragen, wann sie irgendwie... wenn sie einen Job machen wollte, der konnte das auch verbieten. Bis in die 90er Jahre mussten Frauen sich in der Ehe vergewaltigen lassen. Jetzt ist es eben so, dass Frauen in Aufsichtsräten sitzen. Also ne, sie haben sozusagen eine diversere Gesellschaft. Also um das mal an dem Frauenbeispiel eben zu zeigen. Wir sind, ne, wenn sie in den 60er Jahren in eine Fernsehshow geguckt haben, da saß da keine weibliche Moderatorin. Da war vielleicht Maren Gilzer da, die hat da beim Glücksrad was umgedreht. Also unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es sind mehr Stimmen am Tisch. Und das macht natürlich auch denen Angst, die vorher eben dort alleine saßen und eben auch die Macht hatten und privilegiert waren. Und das macht erstmal natürlich Angst, wenn man da, wenn sozusagen auch die eigenen Privilegien in Frage gestellt werden. Mhm. Aber, und das muss man auch sagen, wir sehen auch einen massiven Rassismus. Und der kommt eben nicht, weil man vor irgendwas Angst hat, sondern, das wissen wir aus den Mitte-Studien, der ist schon die ganze Zeit immer da gewesen.
Wo ordnen wir uns da weltweit ein?
Im Kreise unserer Lieben, würde ich sagen. Also wenn Sie sich jetzt umgucken nach Frankreich, wenn Sie sich angucken in Großbritannien, in den USA, dann sehen wir überall genau diese Form der Polarisierung. Wir sehen, dass eben Diskriminierung zunimmt. Wir sehen, dass beide Seiten sich eben gewissermaßen radikalisieren. Sie können eigentlich in die USA gucken und da so unter so einem Brennglas sich angucken, wie das ist, wenn das besonders extrem wird. Aber auch zum Beispiel der Brexit ist ein Resultat eben von dieser Polarisierung und auch von der Instrumentalisierung von zum Beispiel digitaler Gewalt und auch Lügen, Desinformation, um Menschen auch ne, noch weiter zu polarisieren und dafür eben auch das Internet zu benutzen. Aber eben auch im ersten Trump-Wahlkampf ist das ganz gezielt eingesetzt worden.
Wenn Menschen im Netz Hass erfahren, dann können sie sich an HateAid wenden und deren Mitbegründerin ist Annalena von Hodenberg. Nun gibt es in vielen Momenten, in vielen Situationen, ob das jetzt bei Behörden ist oder in der Medizin, so Kategorisierungen. Also es ist sehr wichtig, es ist wichtig und es geht so. Wie gehen Sie denn vor, wenn sich Menschen an Sie wenden?
Ist immer wichtig. Immer wichtig. Menschen kommen zu uns oftmals, also der Schritt erstmal zu uns zu kommen, ist immer eine Überwindung. Menschen haben Gewalt erfahren, da ist man erstmal sehr, sehr verletzlich und deswegen muss man das erstmal grundsätzlich immer ernst nehmen.
Wie viele Menschen arbeiten mit Ihnen?
Wir haben ein Team von 53 Personen und wir haben in den letzten 5,5 Jahren circa 5000 Menschen beraten.
Und wie genau gehen Sie vor? Wie fangen Sie an?
Wir haben unsere Betroffenenberatung tatsächlich total an den Bedürfnissen, also ich habe vorher auch qualitative Interviews gemacht, wir haben die total an den Bedürfnissen der Menschen, die eben im Internet Gewalt erfahren, haben wir die ausgerichtet. Also wir haben die gefragt, was braucht ihr? Und dann haben wir das so gebaut. Wir haben ein Team aus SozialpädagogInnen, aus PsychologInnen, die bieten emotional stabilisierende Erstberatung an. Das heißt, erstmal überhaupt darüber sprechen, was da passiert ist, über die Ängste sprechen, dass man öffentlich da so, ne, Sie müssen ja sich überlegen, das ist ja nicht, da bedroht sie nicht irgendjemand am Gartenzaun oder in der Kneipe, wo das 5 Leute mitkriegen. Das kriegt die ganze Welt mit. Ihre Kinder können das lesen, ihre Eltern, ihre ArbeitskollegInnen. Sie sind völlig sozusagen exponiert. Das macht erstmal was mit ihnen. Sie haben auch Angst, wenn die Bedrohungen besonders drastisch sind. Es sind ja auch schon Menschen zu Tode gekommen, nachdem sie eben im Internet so massiv bedroht wurden. Das heißt, das schwingt auch mit. Und das müssen sie erstmal emotional auffangen. Dann machen wir Sicherheitschecks. Wir haben SicherheitsexpertInnen, gucken, dass wir eben private Daten, ich hatte ja auch schon über Wohnadresse, Kinder und so gesprochen, dass die ganz schnell aus dem Netz rauskommen. Melderegistersperren da unterstützen wir. Und dann auch kommunikativ, wie kann man jetzt irgendwie damit umgehen. Aber was wir eben auch machen, was mir ein ganz wichtiger Punkt ist, wir unterstützen Menschen, in die Anzeige zu gehen. Und wir finanzieren auch Zivilprozesse, weil wir finden, dass es wichtig ist, dass dieser Rechtsstaat Menschen eben auch Gerechtigkeit, dass es Menschen auch Gerechtigkeit erfahren, wenn ihnen da eben auch eine Straftat passiert.
Und unterstützen Sie diese Menschen auch, dass sie, obwohl sie in dieser Defensive sind, ne, weil es keine Streiterei am Gartenzaun ist, dass sie trotzdem drüber sprechen?
Ja. Wer das möchte. Also man muss das immer sozusagen an der persönlichen Verfassung der Person, muss man das davon abhängig machen. Aber unser Ziel ist, dass Menschen eben nicht still werden. Weil das ist ja genau das Ziel. Angegriffen werden sie, damit sie ruhig werden, damit sie eben über dieses Thema nicht mehr reden, damit sie nicht mehr Haltung beziehen, damit sie aus diesen Räumen rausgehen, damit die, die laut schreien und die Gewalt verbreiten, damit die übrig bleiben und sozusagen auch unsere öffentliche Debatte im Netz dominieren. Und unser Ziel ist es, nach immer abhängig von den Bedürfnissen der Person, die so zu stärken und zu empowern, dass die eben da bleiben, dass die eben nicht stumm werden. Dass die eben weiter ihre Stimme erheben.
Ich habe mich das gefragt. Es gibt ja zwei prominente Beispiele. Die SPD-Politikerin Safsan Cepli und die Grünen-Politikerin Renate Künast. Die gehören zu ihren, darf ich das sagen, Klientinnen?
Prominenten, ja, Klientinnen, das können Sie so sagen. Ja.
Die das eben auch berichtet haben und gesagt haben, wir wehren uns jetzt dagegen. So sieht dieser Hass genau aus. Ich kann mich daran erinnern, Frau Künast ist wohl auch auf die Absender, soweit es ging, persönlich zugegangen. Was bewirkt das?
Das ist total wichtig, weil sie eben zeigen, man kann was tun. Ich lasse mir das nicht gefallen, weil in dem Moment, wo sie nichts machen, also wo diese Inhalte weder aus dem Netz gelöscht werden, noch wo sie gegen die TäterInnen vorgehen, normalisieren sie das. Und das sehen wir in unserer Beratung jetzt schon. Es kommen Betroffene zu uns, die sagen, ach, ist doch ganz normal im Internet, dass ich da so angegangen werde. Da sage ich, das ist eine Straftat. Das ist nicht normal. Ne? Und gleichzeitig ist das für die TäterInnen natürlich auch ein Zeichen. Ja, wenn hier niemand was macht, wenn ich jemanden mit hier beleidige oder sexualisiert angehe oder also da eine Straftat begehe, dann kann ich das weitermachen. Das heißt, das ist super wichtig, auch anderen Menschen das Signal zu geben, ihr könnt euch wehren. Es bringt was und wir müssen es auch tun. Es ist wichtig, dass wir es tun.
Was sagen denn die Juristinnen und Juristen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Denn ich habe irgendwie den Eindruck, dass vor allem diese Rahmenbedingungen, die Regeln nicht zur Realität passen. Also dass die technische und mediale Entwicklung und deren gesellschaftliche und juristische Kontrolle, um es mal so auszudrücken, sich irgendwie unterschiedlich schnell entwickeln, dass das gar nicht zusammenpasst, dass der juristische Gartenzaun fehlt.
Ja, also das ist ja ein Problem unserer Zeit. Also Sie sehen das in ganz vielen Bereichen, auch wenn wir über öffentliche Verwaltung und so weiter sprechen. Wir haben plötzlich diese Digitalisierung, die geht ganz, ganz schnell. Wir haben das integriert in unser Leben. Wenn Sie überlegen, vor 10 Jahren, wie Sie mit Ihrem Smartphone umgegangen sind und jetzt, das ist der intimste Bereich, den man hat. Morgens, wenn man aufwacht, die meisten Leute gucken als erstes aufs Smartphone und abends, wenn sie ins Bett gehen, wahrscheinlich auch. Ne? Also wir machen alles mit diesem Ding und da hat sich einfach unser Leben total verändert und ist auch sehr, sehr schnell geworden. Ne? Wie schnell ist im Internet mal ein Hasskommentar getippt. Und gleichzeitig haben wir eben Behörden, die immer noch nicht vernünftig digitalisiert sind, die Justiz nicht und eben auch Gesetze, die auch eben dieser Schnelligkeit und diesem neuen Raum nicht wirklich, also Gesetze nicht, aber Rechtsprechung zumindest, nicht angepasst waren.
Legen Sie dann bei der Politik auch den Finger in die Wunde?
Natürlich, das kann ich Ihnen aber mal sagen. Und das ist auch erfolgreich. Also in den letzten Jahren unter Frau Lambrecht zum Beispiel sind 2 große Gesetzesvorhaben gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität und auch die Novellierung des NetzDG durchgegangen. Und da ist ganz viel verändert worden. Zum Beispiel Vergewaltigungsandrohung ist jetzt eine Straftat. Das war es vorher nicht, weil das war eben nicht so ein Thema in der analogen Welt. Wir haben aber die ganzen Klientinnen jetzt da sitzen, die mit Vergewaltigung bedroht werden im Internet. Das heißt, oder wenn man auf Feindeslisten zum Beispiel steht, ne, wenn die Privatadresse auf so einer Feindesliste dann gesammelt und veröffentlicht wird, das ist jetzt zum Beispiel eine Straftat. Also da ist viel passiert. Wo immer noch sehr viel passieren muss, ist die Rechtsdurchsetzung.
Wenn wir bei der Rechtsdurchsetzung sind, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte kosten viel Geld. Viele trauen sich das gar nicht. Wenn man zu ihnen kommt, werden sie das wahrscheinlich auch nicht umsonst bekommen. Wie finanziert sich HateAid?
Genau, ich sammle gemeinsam mit meinem Team ganz viele Unterstützung von Stiftungen, von PrivatspenderInnen. Da gibt's Leute, die spenden irgendwie 5 Euro im Monat. Da gibt's Leute, die geben irgendwie große Beträge im Jahr, um anderen Menschen zu ermöglichen, sich zu wehren und vor Gericht zu gehen. Also unter anderem übrigens auch die Deutsche Postcode-Lotterie, die Prozesskostenfinanzierung die wirklich Menschen durch ihre Unterstützung dabei hilft, eben Gerechtigkeit zu erfahren. Denn so ist es leider, gerade bei Beleidigungen, bei Verleumdungen, das sind Privatklagedelikte, da stellen die Staatsanwaltschaften das oft ein, wieder für die Nicht-JuristInnen. Es ist immer so, man guckt halt, ist das von öffentlichem Interesse, wenn zum Beispiel Mord geschieht oder eine Volksverhetzung, ein Hakenkreuz, das ist von öffentlichem Interesse, da ermittelt dann sofort die Staatsanwaltschaft und sagt, das machen wir jetzt auch unabhängig davon, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Es gibt aber Delikte, wo man eben sagt, da müssen sie eben selber vorgehen. Das ist zivilrechtlich. Das heißt, da müssen sie einen Anwalt, Anwälte nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr Flieger weniger Verspätung hat oder ne, wenn sie einen Schaden haben oder so. Genau, und da können sie dann eben klagen und können dann eben auf Löschung klagen des Inhalts, also dass der entfernt wird, dass das nicht mehr hochgeladen wird gegen eine Geldauflage, dass man eben, wenn der Täter das nochmal hochlädt, 250.000 Euro zum Beispiel dann zahlen muss und Schadensersatz. Aber da müssen sie erstmal Geld auf den Tisch legen, nämlich für den Anwalt oder die Anwältin. Also erstmal 2.000 Euro, auch für Gerichtskosten. Und sie haben noch die Kosten der Gegenseite. Das heißt, sie bei einem Kommentar können sie leicht sozusagen 4.000 Euro zur Seite legen, um das zu finanzieren.
Und das übernimmt Hate Aid?
Das übernehmen wir in geeigneten Fällen. Wir können natürlich auch nicht alle Fälle übernehmen, aber das tun wir, um Menschen die Möglichkeit zu geben, dort Gerechtigkeit zu bekommen.
Annalena von Rodenberg ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, Mitbegründerin von Hate Aid, Jahrgang 82. Also Ende 30 jetzt, in Herne in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen. Ein echtes Ruhrpottkind.
Ein echtes Ruhrpottkind und danke, dass Sie sagen Ende 30, weil ich würde eher sagen Anfang 40, aber Sie schmeicheln mir. Ja, ein echtes Ruhrpottkind, in Kassel-Brauxel geboren, in Herne aufgewachsen und ich liebe auch immer noch das Ruhrgebiet.
Das stimmt, Sie sind Anfang 40, genau. Ich bin nicht gut im Kopfrechnen.
Nee, aber Sie haben mich ja gesehen, das ist ja ein nettes Kompliment.
Wie waren denn die familiären Verhältnisse da im Ruhrpott?
Ganz wild eigentlich. Also meine Mutter kommt ja aus dieser von Hodenberg-Familie, ist ein niedersächsischer alter Adel, irgendwie aus dem 11. Jahrhundert. Und mein Vater kommt aus einer Bergbaufamilie. Und das können Sie sich natürlich vorstellen, die Gegensätze hätten nicht größer sein können. Und so sind wir auch aufgewachsen, also eben auch mit diesen zwei Gegensätzen. Und ich finde, die passen auch total gut zum Ruhrgebiet, weil das ist auch das, was ich vorgefunden habe, als ich auf die Straße gegangen bin, als ich in die Schule gegangen bin. Das war ja damals noch, was war so in der Zeit, wo es eben große Arbeiterschicht gab, die aber schon diesen sozialen Aufstieg geschafft hatte. Also in meiner Schule zum Beispiel hatten sicher 80% der, in meinem Gymnasium hatten 80% der Eltern kein Abitur oder hatten nicht studiert. Und das, die Kinder studierten jetzt das erste Mal und machten jetzt das erste Mal Abitur. Also das war schon eine besondere Zeit.
Also war es ein modernes Zuhause, wenn in Ihrer Familie der mütterliche Name angenommen wurde?
Ja, also meine Mutter war schon eine Rebellin, das muss man sagen. Also sie war, wir waren sehr politisch, meine Eltern, und sie meine Mutter war auch hat sich der feministischen Bewegung auch da zugehörig gefühlt und kam eben aus dieser sehr männlich dominierten adligen Familie, wo man das eigentlich nicht macht, wo man seinen Nachnamen nicht weitergibt und hat den eben meinem Vater weitergegeben und hat den auch ihren Kindern weitergegeben und ist dafür auch von der Familie sehr abgestraft worden, hat das aber
durchgezogen. Haben Sie das als Kind, als Jugendliche schon wahrgenommen, dass das eine spezielle Mutter war?
Also wir haben zumindest, ja klar, also das war schon so. Ich habe meine Mutter auch sehr bewundert, die hat ja dann auch gearbeitet, die war Ärztin, die hat eine volle Allgemeinmedizinpraxis gehabt.
Ist verrückt, dass man das heute so sagen muss, sie hat ja schon gearbeitet.
Genau, also weil viele der Mütter oder ein Teil der Mütter, die ich eben in der Schule erlebte von anderen Kindern, da war es eben so, dass die Väter dass man sich leisten konnte, dass die Frau zu Hause blieb oder dass die eben nur einen Halbtagsjob machte. Und ein anderer Teil war eben aber, wenn ich so an eine meiner besten Freundinnen denke, wo die Mütter eben auch voll berufstätig waren, dann aber auch eben in Jobs, wo man eben auch nicht so viel Geld verdiente. Und meine Mutter hatte eben diese volle Arztpraxis, in der bin ich auch aufgewachsen, so ein bisschen zwischen den Patienten hinter der Theke, beim Blutabnehmen zugeguckt und so. Das sind so meine Kindheitserinnerungen, aber eben auch eine Erinnerung an eine Chefin. Ne, die meine Mutter als Chefin. Und das war auch irgendwie so für mich klar, das ist auch was für mich möglich ist, wenn meine Mutter das eben auch machen kann.
Wenn Sie am Abendbrottisch das erste Mal darüber gesprochen haben, was will Annalena mal machen, was will sie werden, was war der Berufswunsch?
Als Kind gab es so ein paar Sachen, ich wollte Richterin werden, da ist also diese juristische Ecke, das ist ja jetzt auch ein bisschen so in meinem Job mit drin. Ich wollte natürlich auch Ärztin werden und die Praxis übernehmen, das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Und ich wollte mal in die Pathologie auch gehen, weil ich das irgendwie total schön fand, interessant fand, so in dieser Ruhe so Geheimnisse aufzuspüren.
Ist mal ganz anders gekommen. Sie sind zum Studium nach Berlin gegangen, haben Lateinamerikanistik, Politik und Publizistik studiert und sind während des Studiums nach Argentinien gegangen. Und Sie wären fast nicht zurückgekommen. Warum?
Mein Herz hängt in diesem Land. Das ist einfach so. Lateinamerika hat mich, spricht was in mir an, was ganz Tiefes. Also wie die Menschen sind, wie man miteinander umgeht, Das ist ja ein sehr gebeuteltes Land und gleichzeitig gibt es...
Gerade jetzt?
Ja, es ist jetzt wirklich schrecklich und es bricht mir total das Herz. Aber wissen Sie, die Menschen haben so viele Krisen hinter sich gehabt, dass man sehr den Augenblick auch lebt und versucht es irgendwie im Jetzt gut zu haben. Dass man sehr warm und nah miteinander ist, das vermisse ich manchmal in Deutschland, dass die Menschen einfach doch so distanziert sind. Und ich bin keine distanzierte Person, wissen Sie. Ich bin eine Person, die einfach auch sehr gerne, sehr schnell auch Nähe mit anderen Menschen aufbaut, mich gerne mit anderen Menschen verbindet. Und das war eben in Argentinien auch so. Und ich war natürlich auch fasziniert von der Geschichte. Also es hat einfach auch, ich kam ja dorthin, als gerade langsam darüber gesprochen wurde, was eigentlich während der Diktatur passiert ist, mit den vielen Verschwundenen. Und das hat mich viel auch an die 68er-Generation erinnert hier in Deutschland, die eben dann auch, wo eben auch meine Universitätskommilitonen eben auch angefangen haben, ihre Eltern zu fragen, was hast du eigentlich während der Diktatur gemacht?
Ein Land, das sich emanzipiert hat zu dieser Zeit wahrscheinlich.
Total. Und trotzdem eben, sich so versucht hat, in dieser neuen Demokratie, also als neue Demokratie irgendwie zu finden, wo es trotzdem aber sehr viel Korruption gab, wo immer noch das meiste Land in den Händen von ganz wenigen Familien ist, also wo, ne, auch ökonomisch es schwierig ist, die Mittelschicht es schwer hatte und es jetzt noch viel, viel schwerer hat. Aber auch eben ein Land, ich habe Lateinamerikanistik studiert und da ist ganz viel Literatur drin, der schönsten Literatur, die Sie sich vorstellen können, ne? Das so vielfältig ist, wenn Sie sich angucken, Buenos Aires und Patagonien gleichzeitig, das eben diese ganzen Gegensätze in sich hat, aber auch eben in seiner Literatur, in seiner Musik. Das ist ein Land, das einen wirklich erfüllen kann.
Würden Sie gerade hinreisen?
Nein. Also ich bin wirklich, ich verfolge das natürlich alles. Ich habe noch viele argentinische Freunde, auch hier in Berlin, die jetzt hier so ein bisschen auch in der Diaspora sind. Ich weiß, dass es vielen Menschen sehr, sehr schlecht geht, dass es ökonomisch einfach gerade wirklich eine ganz, ganz schlimme Krise ist. Viele Menschen einfach, in Argentinien kaufen die Leute auch Immobilien, weil sie denken, wenn die nächste Krise kommt, dann muss ich wenigstens nicht aus meiner Wohnung raus. Dann habe ich wenigstens einen Ort, wo ich leben kann. Ich habe einen Freund, der mir erzählt hat, in seiner Kindheit in den 2000ern, als so viele Präsidenten da rausgeschmissen wurden, da haben die eine Woche nur Reis gegessen. Also das ist jetzt wieder so eine Situation. Und es bricht mir das Herz, dass es eben gerade jetzt eben, dass den Menschen einfach so schlecht geht. Und deswegen gucke ich das lieber von außen an und hoffe, dass das auch eine Phase ist, die vorbeigeht. Und ich habe trotzdem so ein innerliches Vertrauen, die Argentinier, irgendwie kriegen die es immer wieder hin. Die kriegen immer wieder die Kurve. Und dann komme ich auch wieder hin.
Gerade in Frankreich, aber auch in Deutschland mit Blick auf die Landtagswahlen im September könnte es einen, ich will nicht sagen Rechtsrutsch, aber ein weiteres Abrutschen nach rechts geben. Warum passiert es gerade jetzt?
Das ist kein Zufall, ne? Also die extreme Rechte, gerade in Deutschland auch die neue Rechte, aber eben auch international, hat seit vielen Jahren darauf hingearbeitet und dabei eben auch die sozialen Medien sehr, sehr effektiv genutzt. Als Mittel, um eben diese Stimmungen zu schaffen, hat sehr, sehr gezielt sich organisiert. Also wir wissen zum Beispiel, im ersten Trump-Wahlkampf war das sehr, sehr erfolgreich, sich eben zusammenzutun im Internet, sich zu organisieren, ganz viele falsche Profile anzulegen, also pro Person vielleicht 5 bis 10 falsche Profile. Dann haben sie 5.000 Personen, wenn sie 10 falsche Profile haben, haben sie schon 50.000 Stimmen, mit denen sie dann losgehen können, sich zu koordinieren, zu sagen, um 20 Uhr greifen wir das und das Konto an, wir verbreiten die und die Message jetzt die ganze Zeit. Dann trendet das in den sozialen Medien, weil eben polarisierende Inhalte auf den sozialen Medien eben besonders gut funktionieren. Und plötzlich haben Menschen das ganz oft gesehen, haben das ganz oft gelesen und bestimmte Framings, bestimmtes Denken normalisiert sich eben auch. Das ist das eine. Und man gibt natürlich auch sehr, sehr einfache Antworten auf sehr, sehr komplexe Probleme. Und wir leben in einer Zeit von Multikrisen. Das heißt, das ist einfach gerade, es ist eine explosive Zeit auch.
Wenn sich Unwahrheiten so schnell verbreiten und so einfach verbreiten lassen, warum gelingt es mit Wahrheiten nicht?
Es ist so, dass wir Menschen, gerade bei den Unwahrheiten, sind das Dinge, auf die wir besonders anspringen. Das emotionalisiert uns. Das sind Unwahrheiten, empören uns ganz oft. Die machen uns wütend. Da denken wir, Mensch, das wusste ich ja noch überhaupt nicht. Und jetzt überlegen Sie mal selber für sich, wann sie das letzte Mal, wie sie auf sozialen Medien reagieren. Wenn sie was sehen, was eben neutral, was sie gut informiert hat, dann machen sie vielleicht ein Like oder ein Herz oder so. Wenn sie aber was lesen, wo sie sagen, Mensch, das wusste ich noch über mich, kann ja wohl nicht wahr sein, das teilen sie mit ihren Freunden, das zeigen sie anderen Leuten an. Und ich meine, wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, Sie sind Journalist, ich war auch mal Journalistin, Sie kriegen sicher nicht für eine gute, neutrale Sendung ganz viele tolle Leserbriefe, aber wenn sie mal was Kontroverses machen, wo Leute sich drüber aufregen, dann gibt's eben, schreiben die Leute eben E-Mails. Das heißt, das ist etwas, was in uns Menschen sozusagen angelegt ist, dass wir immer eher bei der Empörung dann aktiv werden. Und deswegen gehen diese Sachen auf den sozialen Medien eben auch viral. Ne? Die sozialen Medien haben diese Algorithmen, die gucken natürlich, was interessiert die Leute, worauf reagieren die. Und wenn es eben besonders empörende Inhalte sind, dann nehmen die diese Inhalte und zeigen die noch mehr Leuten an.
Ne? Was wäre denn in Ihrer Sichtweise ein guter Weg mit Ihrer Erfahrung? Also wir hören heute, dass der Bundestag entscheidet über höhere, schärfere Sanktionen für diese Zwischenrufe, für diese Pöbeleien im Bundestag vorzugehen. Diese Zwischenrufe vor allem von rechts viel intensiver, lauter, heftiger geworden sind. Wir Journalistinnen und Journalisten, sollen wir darüber sprechen, dass es die gibt, oder sollen wir nicht drüber sprechen? Weil das ist ja auch Ihre Kernaufgabe, wenn es um Hass im Netz und in den Medien geht.
Ich glaube, es ist wichtig, wie man darüber spricht. Ne, ich würde gar nicht sozusagen das Entweder-Oder machen, sondern es ist wichtig, wie man darüber spricht. Und wenn man das einfach die ganze Zeit nur reproduziert, wie JournalistInnen das viele, viele Jahre gemacht haben und damit dazu beigetragen haben, dass eben bestimmte Grenzüberschreitungen dann auch so oft wiederholt wurden in den Medien, dass Leute sich dann auch darüber gar nicht mehr empört haben, sondern es irgendwie normal geworden ist, dann ist das ein Problem. Wenn man aber thematisiert, dass hier ganz gezielt versucht wird, eben genau diese Grenzüberschreitung in die Gesellschaft zu lancieren, dass dafür der Bundestag genutzt wird, dass dafür vom Bundestag auf YouTube dann Videos hochgeladen werden, um das sozusagen in die Breite zu tragen, dass die sozialen Medien dafür genutzt werden, dann ist das etwas anderes und dann finde ich, darüber müssen Menschen informiert werden.
Wenn wir über rechts sprechen und über dieses systematische weitere Abrutschen nach rechts, dann denken wir natürlich an, wir haben gerade die Europawahl gehabt, wir haben die Landtagswahlen, wir haben die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wir haben Namen wie Alice Weidel, Beatrix von Storch. Wir haben aber, wenn wir auf Europa gucken, auch Marine Le Pen und wir haben Frau Meloni in Italien. Das sind Frauen. Und Sie sprachen vorhin, dass es hauptsächlich, dass dieser Hass aus der männlichen Ecke kommt.
Genau. Genau. Nur weil Frauen an der Spitze stehen, das haben wir, wir brauchen ja gar nicht zu den Parteien, die sozusagen am rechten Rand sind, gucken, können wir auch in die CDU gucken. Ne? Da hatten wir auch eine Frau als Bundeskanzlerin. Und wenn Sie sich angucken, wie hoch der Anteil ist von Frauen, die dann aber in der CDU sozusagen im lokalpolitischen Bereich sind, im Bundestag sitzen, sind das viel, viel weniger. Das heißt, auch da sehen wir, dass eben ja Frauen vielleicht an der Spitze stehen und damit eben auch vielleicht dem Ganzen ein bisschen den Schrecken nehmen. Aber gleichzeitig, wenn Sie sich die Parteistrukturen angucken, von all diesen Parteien, die Sie genannt haben, sind die alle männlich dominiert. Deswegen, also da würde ich nicht pauschal sozusagen sagen, huch, nur weil deine Frau an der Spitze ist, ist das sozusagen ein großer Gegensatz.
Annalena von Hodenberg ist zu Gast, Mitbegründerin von HateAid. Wir haben festgestellt oder vorhin ja gefragt, ob sich da im Laufe der Jahrzehnte was verändert hat. Und ich glaube, ich kann feststellen, früher gab es nur weniger Plattformen und heute ist es eben möglich, auch anonym zu hassen und abzusenden.
Anonym zu hassen und der Hass geht eben auch viraler als Liebe. Das ist noch so. Also die Voraussetzungen für die Hasser sind einfach viel, viel besser geworden, als es früher war, weil es eben dieses Korrektiv nicht mehr gibt.
Jetzt würden Sie das alles nicht tun, wenn Sie keinen Sinn drin sehen, dass es Hoffnung gibt. wohin können wir uns denn bewegen, wenn es Menschen gibt, die das, was Sie tun, auch umsetzen?
Ich glaube, dass wir wieder hinkommen müssen, aus diesen polarisierten Ecken raus in einen öffentlichen Debattenraum, in dem wir wirklich um die besseren Lösungen streiten, in dem wir uns auch mal anhören, was die andere Person sagt, in dem wir uns auch mal überlegen, ob wir das, was wir vielleicht schon als eine Wahrheit uns festgesetzt haben, ob wir das nicht nochmal in Frage stellen können oder die andere Person vielleicht nicht auch einen Punkt hat oder man wenigstens mal verstehen kann, wo kommt die eigentlich her, warum kommt die eigentlich auf diese Idee. Und das, was mir Hoffnung macht, ist, dass langsam sozusagen auch in der Politik und in der Gesellschaft verstanden wird, dass wir etwas dafür tun müssen. Und das sind unterschiedliche Dinge. Da geht es einerseits eben um die Regulierung der Plattformen, also wirklich Plattformen zu schaffen, wo das auch wieder möglich ist, wo eben nicht Hass viraler geht als Liebe, dass wir Betroffene unterstützen, also dass wirklich unser Rechtsstaat, Polizei, Strafverfolgungsbehörden Menschen unterstützt. Und dass Menschen auch realisieren, dass Demokratie nicht etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern wo wir uns auch für einsetzen müssen, was wir jeden Tag wieder praktizieren müssen. Und zur Demokratie gehört eben auch, miteinander ins Gespräch zu kommen und um die besten Lösungen zu ringen. Und das sehe ich schon, dass das Menschen tun wollen. Und es gibt mir Hoffnung.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist hoffentlich an ganz vielen Stellen angekommen. Die Mitbegründerin der Organisation HateAid, Annalena von Hodenberg. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.